Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger grüße Sie herzlich. Die Ukraine und die prorussischen Separatisten haben wie vereinbart Gefangene ausgetauscht. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron haben das begrüßt. Es sei eine lang ersehnte humanitäre Geste, die dazu beitragen sollte, das Vertrauen zwischen beiden Seiten wiederherzustellen, hieß es. Zum Austausch gleich mehr. Ein Mann hat im US-Staat New York eine jüdische Hanukkah-Feier angegriffen und 5 Menschen mit Stichen verletzt. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Was über die Tat bekannt ist, erfahren Sie. Die syrische Opposition appelliert an die Weltgemeinschaft, sich für einen Waffenstillstand in der umkämpften Provinz Idlib einzusetzen. Was Außenminister Heiko Maas dazu jetzt fordert, hören Sie bei uns. Nach dem Lawinenabgang in Südtirol gestern, bei dem 3 Deutsche ums Leben gekommen sind, sucht die Staatsanwaltschaft nach der Unglücksursache. Das wird dann Thema sein. Zum Abschluss die Berichte vom Sport und im Anschluss geht es um das Angehörigenentlastungsgesetz, das ein Ende des Rückforderns bei den Heim- und Pflegekosten verspricht. Das dann ab 7:20 in unserem Hintergrund. Beim Ukraine-Gipfel in Paris vor gut 3 Wochen war der abgelaufene Gefangenenaustausch unter anderem vereinbart worden. Heute also ist er zustande gekommen. Ein Vertreter der Regierung der prorussischen Separatisten in der Ostukraine und das ukrainische Präsidialamt haben das bestätigt, dass dieser Austausch zunächst an einem Grenzübergang eingeleitet wurde. Marta Wilczynski hat das Geschehen verfolgt. Inzwischen ist der Austausch abgeschlossen.
Im ukrainischen Fernsehen ist ein junger Mann zu sehen. Er steht mit seinem Handy am Ohr unweit der Stelle, an der er am Vormittag aus einem der Busse gestiegen ist, mit denen die Gefangenen aus den Separatistengebieten auf die von ukrainischen Regierungstruppen kontrollierte Seite gebracht wurden. Er telefoniert mit seiner Mutter. Mama, weine nicht, sagt er. Nimm eine Tablette, dein Blutdruck. Ein anderer Mann steht neben ihm, raucht und trinkt mit den Tränen. Wir haben 127 Gefangene übergeben und 76 Personen abgeholt, erklärte am späten Nachmittag der Berater des Sekretärs des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Serhii Sivocha. Ursprünglich hatten wir uns auf 80 Personen verständigt, aber 4 sind wegen ihrer Familien dort geblieben, aber auch sie sind befreit worden. Dort bedeutet in den von prorussischen Separatisten eroberten Gebieten. Und auch die Donetsker Ombudsfrau Maria Morosova erklärte den Austausch für abgeschlossen. Die übergebenen Personen würden nun medizinisch betreut. Dass dieser Gefangenenaustausch überhaupt stattfinden konnte, ist das Ergebnis langer diplomatischer Bemühungen. Zeitweise sah es danach aus, als würde es in diesem Jahr keine Einigung mehr zwischen den Konfliktparteien geben. Vor allem die Absprachen über die Listen waren langwierig und kompliziert. Umso größer die Erleichterung, vor allem bei denen, die jetzt, so kurz vor Neujahr, nach Hause dürfen. Ich habe 5 Jahre im Keller verbracht, auf 5 Quadratmetern. Können Sie sich das vorstellen? Fragt ein Ukrainer, der in der selbsternannten Volksrepublik Donetsk in Gefangenschaft war. Und erklärt, dass ein besonderer Dank Volodymyr Zelensky gelte, dem ukrainischen Präsidenten. Der hatte Anfang Dezember auf dem Ukraine-Gipfel in Paris den Gefangenenaustausch mit dem russischen Präsidenten Putin besprochen, unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs, als Voraussetzung für weitere Friedensgespräche. Dass dieser Austausch nun erfolgreich war, sei das wahre Resultat des Normandie-Gipfels, kommentierte der ukrainische Außenminister Pristajko. Auch Moskau und Berlin reagierten auf das Ergebnis des heutigen Tages. Putin und Merkel hätten miteinander telefoniert und den Gefangenenaustausch als positiv bewertet, hieß es am Abend aus dem Kreml. In der Ukraine wurde indes auch Kritik laut, vor allem wegen der Tatsache, dass unter den an die Separatisten übergebenen Gefangenen 5 Ex-Mitglieder der Spezialeinheit Berkut waren. Gegen sie liefen bis zuletzt Verfahren, weil die ukrainische Seite sie für die Schüsse auf dem Maidan im Jahr 2014 verantwortlich macht. Damit nehme man den Ukrainern das, was am wichtigsten sei, die Gerechtigkeit, kommentierte der ukrainische Regisseur Oleg Sentsov den heutigen Austausch auf Facebook. Er selbst war im September bei dem Gefangenenaustausch zwischen Kiew und Moskau freigekommen. Insgesamt sollen sich noch etwa 250 Ukrainer in den besetzten Gebieten in Gefangenschaft befinden. Daher, so teilte die ukrainische Ombudsfrau Denisova mit, gingen bei aller Freude die Bemühungen um die Befreiung der ukrainischen Bürger weiter.
Der Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und den prorussischen Separatisten ist beendet. Marta Wilczynski berichtete uns darüber. Gerade erst wurden wegen einer Reihe antisemitischer Angriffe in New York die Sicherheitsvorkehrungen stark vergrößert. Nun hat es unweit der Metropole eine Attacke gegeben. Ein Mann mit einer Stichwaffe ist während einer religiösen Feier in das Haus eines Rabbiners gestürmt. 5 Menschen wurden verletzt. Der Gouverneur des US-Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, bezeichnete die Tat als Terrorakt einheimischer Terroristen, die versuchten, Angst zu verbreiten. Antje Passenheim berichtet über diesen Fall.
Gerade wollten die Gläubigen im Haus des Rabbis die Kerzen zu ihrem Lichterfest Chanukka anzünden. Da stand der Angreifer in der Tür. Aus einer Verpackung zog er ein Messer, Zeugen sagen, so lang wie ein Besenstiel. Er habe sofort angefangen, auf die Menschen einzustechen. Sie hätten keine Zeit gehabt zu reagieren, sagt einer der Anwesenden einem lokalen Fernsehsender. Es waren 40 bis 50 Leute, alle rannten zur Terrassentür, um aus dem Haus zu kommen. Er selber sei von vorne wieder hineingelaufen, um Menschen zu helfen. Ich sah, wie er einen alten Mann angriff, also nahm ich einen Kaffeetisch und warf ihn auf ihn. Der Angreifer war offenbar allein, er flüchtete in einem Auto. Doch kurz darauf meldete die Polizei, der Täter ist gefasst. Noch gibt es keine Einzelheiten über sein Motiv oder seine Identität. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo sprach von einer abscheulichen und feigen Tat. Der Staat New York habe schon jetzt die landesweit strengsten Gesetze gegen Diskriminierung und Hassverbrechen. Sie würden nicht nur angewendet, kündigte der Gouverneur an. New York werde diese Gesetze noch verschärfen. Wir müssen unsere Gesetze ändern, um solche Taten beim Namen zu nennen. Das ist Terrorismus. Es ist nationaler Terrorismus. Die Täter müssten entsprechend bestraft werden. Es sind Menschen, die Massenleiden und Massengewalt verbreiten wollen. Angst verbreiten auf der Basis von Rasse, Farbe, Glauben. Das ist die Definition von Terrorismus. Erst zum Wochenende hatte die Stadt New York ihre Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen verschärft. Es hatte in den vergangenen Tagen und Wochen vermehrt Angriffe auf jüdische Mitbürger gegeben. Vor wenigen Wochen hatten Täter einen jüdischen Lebensmittelladen in der Nähe von New York angegriffen. 3 Zivilisten und ein Polizist wurden getötet. Während des Lichterfestes berichteten zahlreiche Juden in der Metropole von gewalttätigen Übergriffen, die offenbar gegen ihren Glauben gerichtet waren. Einige wurden auf offener Straße angegriffen. Der ehemalige Politiker und jüdische Bürgerrechtler Dov Heikind forderte vom Staat New York den Notstand. Ich werde ständig von Juden gefragt, ist das hier Deutschland vor dem Nationalsozialismus? Gouverneur Cuomo machte auch die allgemein vergiftete Stimmung in den USA für solche Verbrechen verantwortlich. Wir erlauben nicht, dass dieses Gift sich in unserem Staat verbreitet. Niemand kann unser Land besiegen, aber dieses Land kann sich selbst besiegen. Bürgergruppen haben bereits angekündigt, beim Schutz jüdischer Einrichtungen in New York zu helfen. Die jüdische Gemeinde in dem Bundesstaat ist eine der größten außerhalb Israels.
Der Angriff auf eine jüdische Feier. 5 Menschen wurden dabei verletzt, Antje Passenheim berichtete. Die Europäische Union spricht von wahllosen militärischen Angriffen auf die Zivilbevölkerung im Nordwesten Syriens, die das syrische Regime und seine Verbündeten nun einstellen müsse, so die Forderung. Seit Anfang des Monats haben Syrien und Russland ihre Luftangriffe auf die Rebellengebiete in Idlib massiv verstärkt. Insgesamt sind nach EU-Angaben seit Anfang des Jahres bis zu 800.000 Menschen vertrieben worden. Auch aus Deutschland kommt nun die Forderung nach einem Stopp der Angriffe. Claudia Plass sagt uns mehr dazu.
Der SPD-Politiker sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die humanitäre Situation in Idlib sei ohnehin schon katastrophal und verschärfe sich durch die Kämpfe immer weiter. Zehntausende seien auf der Flucht, unter schwersten Bedingungen, mitten im Winter, so Maas. Er forderte ein sofortiges Ende der Angriffe und eine dauerhafte Waffenruhe. Nach UN-Angaben sind durch die Angriffe auf die Region im Nordwesten Syriens mehr als 235.000 Menschen auf der Flucht. Maas kündigte zudem weitere finanzielle Hilfen aus Deutschland für Syrien. syrische Flüchtlinge an. 7 Millionen Euro sollen demnach über ein UN-Programm für grenzüberschreitende humanitäre Hilfe für Syrien bereitgestellt werden. Eine Verlängerung des Hilfsprogramms über den 10. Januar kommenden Jahres hinaus war kürzlich im UN-Sicherheitsrat am Veto von Russland und China gescheitert. Seit Anfang Dezember haben Syrien und Russland ihre Luftangriffe auf die Rebellengebiete in Idlib massiv verstärkt.
Bundesaußenminister Maas fordert ein Ende der Kämpfe in Idlib. Der Beitrag war das von Claudia Plass. Eigentlich ist es ja verboten, jetzt schon eine Rakete oder einen Böller zu zünden, aber nach dem Verkaufsstart des Silvesterfeuerwerks gestern sind doch die ein oder anderen Kracherexplosionen zu hören. So mancher kann es eben kaum abwarten, andere dagegen sind genervt. Böller und Raketen zum Jahreswechsel, ist das überhaupt noch zeitgemäß oder sollte es künftig an Silvester ohne Feuerwerk ins neue Jahr gehen? In manchen Kommunen gelten ja bereits Verbote für städtische Teilbereiche, etwa in Hamburg, München, Berlin oder Köln. Gudula Geuter fasst diese Debatte zusammen, das bevorstehende Silvesterfeuerwerk spaltet.
Gesellschaftlich wird die Diskussion geführt. Nach einer aktuellen Umfrage gibt es eine Mehrheit für ein Böllerverbot. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov kam bei 2000 Befragten im Auftrag des Redaktionsnetzwerks Deutschland auf 57% Zustimmung, 36% waren dagegen. Auf politischer Ebene ist die Diskussion dagegen leiser. Forderungen nach einem Verbot werden kaum erhoben. CDU, FDP und AfD lehnen die völlige Einschränkung ausdrücklich ab. Selbst bei den Grünen gibt es verschiedene Stimmen. Und das, obwohl die aktuelle Diskussion um Feinstaubbelastung den Böller-Gegnern Argumente liefert. So sagt Ute Dauert vom Umweltbundesamt.
In der Silvesternacht haben wir in Deutschland die höchste Feinstaubbelastung, wenn wir jetzt mal auf die stündlichen Werte schauen, also wirklich extreme Spitzen, die Werte erreichen um 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter und mehr. Solche hohen Werte haben wir sonst an keinem anderen Tag im Jahr in Deutschland.
Dabei gibt es derzeit das Gegenteil eines Verbots, nämlich eine positive Ausnahme. Die 3 Tage vor Silvester sind die einzige Zeit im Jahr, in der Böller verkauft werden dürfen. Nach Schätzungen sollen in diesem Jahr, wie zuvor, um die 130 Millionen Euro in die Luft geblasen werden. Immer mehr Gemeinden reagieren mit begrenzten Möglichkeiten, so gegenüber dem Deutschlandfunk-Hintergrund Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Das allgemeine Ordnungsrecht lasse Verbote bei konkreter Gefahr für Leib und Leben zu. Und
wir können nach der Sprengstoffverordnung bestimmte Bereiche, also vom Krankenhaus, vom Altenheim oder wenn die Bausubstanz feuergefährdet ist, das können wir machen.
Wir diese und ausgedehntere Verbote ohne Klagen, aber mit Anträgen erreichen will, ist die Deutsche Umwelthilfe. Ihr Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch betont:
Ich glaube, wir müssen einfach uns verabschieden von alten Technologien, die übermäßig die Umwelt belasten und eben auch Gesundheitsgefahren zur Folge haben, und überwechseln zu solchen, die mindestens so viel Spaß machen wie eben das Alte, aber eben sauberer und sicherer sind.
Für Kommunen kommen weitere Gründe hinzu. Gesundheitsgefahren etwa oder Müllmassen. Die Befürworter des privaten Feuerwerks zu Silvester dagegen argumentieren mit der Tradition. International, mit Blick auf China, Jahrhunderte alt. Und vor dem Hintergrund sagt zum Müllproblem Thomas Schreiber, Geschäftsführer des Feuerwerksherstellers Weco und Vorsitzender des Verbands der pyrotechnischen Industrie:
Stellte an das Oktoberfest in Frage, weil da 10.000 Tonnen Müll entstehen? Nee, macht keiner. Aber Feuerwerk soll verboten werden. Verstehen wir nicht.
Ihr hinterfragt auch das Argument der Feinstaubbelastung. 2% der Jahresemissionen sollen das sein. Mit dem Feinstaub, der etwa im Straßenverkehr entsteht, sei das nicht vergleichbar, betont Schreiber. Das Umweltbundesamt widerspricht. Die pyrotechnische Industrie will ein Gutachten vorlegen. Und die Politik? Die ist wohl auch deshalb unschlüssig, weil sich Befürworter und Gegner unter Bevölkerungsgruppen und Parteianhängern unterschiedlich verteilen. Für ein Verbot sind besonders Ältere und Frauen und vergleichsweise wenig AfD-Anhänger. Das Innenministerium arbeitet insgesamt an einem neuen Sprengstoffrecht, allerdings erst für die kommende Legislaturperiode. Ob das private Feuerwerk betroffen ist, soll in dem Rahmen geprüft werden, auch mit Blick auf möglicherweise geänderte Gefährdungslagen oder Akzeptanz in der Bevölkerung.
Die Diskussion um Silvesterknallereien hat Gula Geuter für uns zusammengefasst. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, hat sich für ein umfassenderes Mandat der Bundeswehr in der südlichen Sahara ausgesprochen. Sie begründete das unter anderem damit, dass das französische Militär schon jetzt in der Sahelzone mit einem viel robusteren Auftrag unterwegs sei, auch um die Bundeswehr und zivile Organisationen zu sichern, damit diese dort etwas aufbauen könnten. Karin Wehr nennt die weiteren von Kramp-Karrenbauer aufgeführten Gründe für ein umfassenderes Mandat der Bundeswehr in der südlichen Sahara.
Deutschland dürfe sich in dieser Region Afrikas nicht wegducken, so Kramp-Karrenbauer im Zeitungsinterview. In der Sahelzone südlich der Sahara entstehe gerade eine große Drehscheibe für Terrorismus und organisierte Kriminalität, für Migration und Menschenhandel. Wörtlich sagte die Verteidigungsministerin, wir werden überlegen und entscheiden müssen, ob wir in unserem eigenen Interesse an Ort und Stelle für Stabilität sorgen wollen und ob die Bundeswehr hier nicht an der Seite unserer Verbündeten ein robusteres Ausbildungsmandat braucht. Karrenbauer sieht gravierende Folgen, sollte Deutschland untätig bleiben. Dann müsste man letztlich um ganz Europa Mauern und Stacheldraht legen. In Mali und anderen Ländern der Sahelzone sind rund 4.500 französische Soldaten gegen islamistische Terroristen im Einsatz. Bis zu 1.100 Bundeswehrsoldaten arbeiten im Auftrag der Vereinten Nationen an der Stabilisierung Malis sowie für eine Ausbildungsmission der EU. Ihr Mandat sieht die Teilnahme an Operationen zur Terrorismusbekämpfung nicht vor.
Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer möchte also ein umfassenderes Mandat der Bundeswehr in Afrika. Die Informationen waren das von Karin Wehrheim. Gibt es einen Neuanfang in Österreich? Seit Monaten wird das Land ja von einer Expertenregierung geführt, nachdem die Koalitionsregierung aus ÖVP und der rechtspopulistischen FPÖ im Mai wegen der Ibiza-Affäre um den früheren FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache zerbrochen war. Nun verkünden der frühere Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP und Grünen-Chef Werner Kogler, es könne schon bald eine Einigung geben. Sridhar Govedaritscher weiß mehr.
Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen der konservativen ÖVP und den Grünen stehen die Zeichen auf Einigung. Die neue Regierung könnte bereits in der kommenden Woche stehen, teilten die Parteichefs Sebastian Kurz und Werner Kogler in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Die kommenden Tage wolle man für letzte Klärungen nutzen. Worum es dabei geht, blieb offen. Auch Personalia bzw. die Ressortaufteilung wurde nicht angesprochen. Die Grünen haben aber bereits vorsorglich zum Bundeskongress am 4. Januar in Salzburg eingeladen. Dort soll das höchste Gremium der Partei sowohl das vereinbarte Regierungsprogramm als auch die Liste der künftigen grünen Regierungsmitglieder absegnen. In der ÖVP ist Sebastian Kurz nicht an solche Vorgaben gebunden. Hält dieser Zeitplan, könnte die neue Bundesregierung bereits am 7. Januar vom Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen vereidigt werden. ÖVP und Grüne waren die klaren Sieger der Parlamentswahl Ende September und verhandeln seit Mitte November über eine gemeinsame Regierung. Ein schwarz-grünes Bündnis auf Bundesebene wäre eine Premiere in Österreich.
Sridhar Govedaritscher berichtete über die mögliche Einigung in Österreich. Der verheerende Sprengstoffanschlag gestern Morgen in der somalischen Hauptstadt Mogadischu kostete viele Menschenleben. Mehr als 90 Menschen sind getötet worden, das berichten lokale Medien unter Berufung auf Polizeiangaben. Dutzende Verwundete seien in die örtlichen Krankenhäuser eingeliefert worden, heißt es. Bettina Rühl berichtet über den Tag nach diesem verheerenden Anschlag. Die Explosion hat schwere Verwüstungen hinterlassen.
Eine Rauchwolke hängt am Samstag über dem Ort des Anschlags in der somalischen Hauptstadt Mogadischu. Rettungskräfte bergen die Opfer. Deren Zahl ist auch am Tag nach der verheerenden Detonation eines Lkw voller Sprengstoff immer noch unklar. Denn durch die Wucht der Detonation wurden viele Menschen zerfetzt, andere verbrannten bis zur Unkenntlichkeit. Angesichts der vielen Schwerverletzten könnte die Zahl der Toten weiter steigen. Ein Überlebender sagte dem chinesischen Sender CCTV kurz nach dem Anschlag: Das war wirklich eine schwere Explosion. Als dieser Lkw detonierte, hatte ich Glück und fand Schutz hinter den Gebäuden eines Kontrollpunktes. Mein ganzer Körper war mit Staub bedeckt. Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, was ich gesehen habe. Nichts als Tod, Blut und Verletzungen. Der Anblick hat mir das Herz gebrochen. Rund um den Ort der Detonation wurden viele Gebäude in Trümmer gelegt, Fahrzeuge verbogen und zerstört. Der stellvertretende somalische Ministerpräsident Abdirashid Mohamud erklärte am Samstag vor der Presse, 73 Tote wurden ins Madina-Krankenhaus gebracht und 53 Verletzte eingeliefert. Und das sind nur die Zahlen für das Madina-Krankenhaus. Es gibt ja etliche weitere, zu denen ebenfalls Tote und Verwundete gebracht wurden. Das sind sehr traurige Nachrichten. Viele Bewohner der Hauptstadt eilten zu den Krankenhäusern, suchten nach ihren Angehörigen. Dass es überhaupt einen Rettungsdienst gibt, scheint aus deutscher Perspektive selbstverständlich zu sein. In Somalia ist es das nicht. Das ostafrikanische Land war jahrzehntelang ein Failed State. Seit 2012 gibt es zwar wieder eine international anerkannte Regierung, aber die ist immer noch schwach. Der Aufbau eines Gesundheitswesens oder eines Rettungsdienstes gehört nicht zu ihren Prioritäten. Der Zahnarzt Abdulkadir Abdirahman Adan ist eingesprungen.
I'm the founder of Amin Ambulance.
Ich habe den Rettungsdienst Amin Ambulance gegründet. Das war 2006. Damals gab es für Schwerverletzte und Kranke nur eine Transportmöglichkeit, und zwar mit Schubkarren.
The people used was wheelbarrow.
Er investierte sein gesamtes Erspartes, kaufte im Ausland einen Kleinbus und ließ ihn zu einem einfachen Krankenwagen umbauen. Heute hat er 20 Rettungsfahrzeuge und 35 Mitarbeiter. Die meisten von ihnen arbeiten ehrenamtlich. Der Rettungsdienst wird über Spenden finanziert. Ein Teil der Kosten zahle er weiterhin aus der eigenen Tasche, sagt Abdulkadir. Hier kommt es nicht selten vor, dass an einem Tag mehr als 100 Menschen durch ein Attentat sterben. Die Toten können wir nicht ersetzen. Deshalb müssen wir versuchen, so viele Überlebende wie irgend möglich zu retten. Zu dem gestrigen Anschlag hat sich bisher keine Gruppierung bekannt. Allerdings hat die islamistische Shabab-Miliz in den vergangenen Jahren viele ähnliche Terroranschläge verübt und gilt auch jetzt als Täter. Die Gruppe gehört zum Al-Qaida-Netzwerk und kämpft seit Jahren um die Vorherrschaft in dem ostafrikanischen Land. Im Süden und im Zentrum Somalias kontrolliert sie weite Gebiete und sie ist in der Lage, immer wieder Anschläge und Attentate zu verüben. Obwohl die Einsätze auch für die Helfer gefährlich sind, rücken sie jedes Mal wieder aus, um möglichst viele Opfer zu bergen, so wie auch an diesem Wochenende.
Der schwere Anschlag in Mogadischu, Bettina Rühl berichtete darüber. Die Anschläge gehören in Somalia nahezu zum Alltag der Menschen und das wird auch Thema sein in unserem Kommentar, dann nach den 19 Uhr Nachrichten ab 19.05 Uhr. Bei Lawinenabgängen in den Alpen sind innerhalb eines Tages 4 Deutsche ums Leben gekommen. In der Schweiz wurde gestern ein deutscher Tourengänger von einer Lawine verschüttet. Er starb einige Stunden später. In Südtirol starben eine Frau und 2 7-jährige Mädchen. Ein Vater und sein 11-jähriger Sohn wurden bei dem Unglück im Schnalztal verletzt. Sarah Zerback blickt auf die Geschehnisse in Südtirol. Die Staatsanwaltschaft hat sich eingeschaltet.
Eine Lawine mitten auf einer gesicherten Piste. Damit rechnen die wenigsten Skifahrer. Und so wurde auch die Gruppe aus Deutschland überrascht, die gegen Samstagmittag im Schnalztal bergab fuhr, als sich über ihr Schneemassen lösten, 200 Meter breit und fast einen Kilometer lang. Der Wind ist der größte Risikofaktor bei Lawinen. Und so war es auch in diesem Fall, wobei der schon besonders war. Denn die Pisten sind eigentlich sicher. Aufpassen müssen aber vor allem diejenigen, die den Berg nicht gut kennen. So die Einschätzung von Walter Milan, dem Sprecher der italienischen Bergrettung, im Telefoninterview mit dem italienischen Fernsehen. Die Lawine hatte sich auf knapp 3000 Metern Höhe gelöst. Nicht nur der Wind, sondern auch die steigenden Temperaturen hätten den Abgang begünstigt, besonders an einem so steilen Hang wie diesem. 5 Menschen wurden dabei verletzt, 3 davon tödlich. Eine 35 Jahre alte Soldatin aus Thüringen und ihre 7-jährige Tochter sowie ein 7-jähriges Mädchen aus Nordrhein-Westfalen überlebten das Unglück nicht. Deren Vater und Bruder wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die kleine Gemeinde Schnalz in Südtirol ist geschockt. Bürgermeister Karl-Josef Reiner zeigte sich in der Reihe tief betroffen.
Ich spreche den Familien ein Beileid aus. Es ist ein tragisches Unglück, das passiert ist bei uns. Und die Rettungskräfte, die haben schnell reagiert, haben alles Mögliche getan.
Rund 100 Kräfte von Bergrettung und Feuerwehr waren mit Hubschraubern, Spürhunden und Ortungsgeräten im Einsatz. Die Sorge, es könnten sich weitere Vermisste unter den Schneemassen befinden, hatte sich jedoch am Morgen nach dem Unglück nicht bestätigt. Wie genau es dazu überhaupt kommen konnte, das versuchen die Behörden nun herauszufinden. Die Staatsanwaltschaft Bozen machte sich ein Bild vor Ort und ermittelt. Gegen wen und wegen was, das ist noch unklar. Der Betreiber des Skigebiets hatte die Abfahrt im Vorfeld als sicher eingestuft. Eine Lawinengefahr habe seiner Einschätzung nach nicht bestanden. Er vermutet, Skifahrer abseits der Piste könnten die Lawine ausgelöst haben. Die italienische Polizei hält das nach ersten Erkenntnissen jedoch für unwahrscheinlich. Dass Lawinen über Skipisten abgehen, passiert trotz aller Sicherheitsvorkehrungen immer wieder. Nur wenige Stunden nach dem Unglück im Schnalztal wurden 4 Skifahrer in den Dolomiten von einer Lawine erfasst. Einer von ihnen kam ums Leben. Wie die Zeitung La Repubblica berichtet, handelt es sich dabei um einen 28-Jährigen aus der Nähe von Trient. Ein weiterer Skifahrer wurde mit dem Hubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die anderen beiden blieben unverletzt.
Sarah Zerbak berichtete. 18.35 Uhr ist es gleich. In den Informationen am Abend geht es weiter mit unseren Sportberichten. Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion ist im Studio. Ein Sportwochenende bestimmt vom Wintersport, kann man sagen. Und wir schauen auf die Vierschanzentournee.
Ja, richtig. Bei der Vierschanzentournee ist das Auftaktspringen in vollem Gange. Über 25.000 Zuschauer vor Ort in Oberstdorf wurden erwartet. Und einer davon ist ARD-Reporter Edgar Endres, zu dem wir jetzt schalten. Herr Endres, der erste Durchgang ist geschafft. Wer konnte sich denn da schon mit einem weiten Satz empfehlen?
Einige. Und vor allem der Titelverteidiger aus Japan, Ryoyo Kobayashi, 138 Meter. Relativer Rückenwind bei ihm, 0,4 Meter. Aber das macht nichts aus. Der Titelverteidiger segelt eben runter. Schafft dann auch noch einen schönen Telemark. Und deshalb führt er doch relativ klar vor Karl Geiger. Der Deutsche, der Oberstdorfer. Nervenstark, 135 Meter, Heimpublikum, fast 26.000 euphorisierte Fans haben ihn nach unten getragen. Genauso wie Markus Eismichler auf Platz 5. Insgesamt haben 7 von 9 deutschen Springern das Finale der besten 30 geschafft. Und das beginnt um 18.49 Uhr.
Dankeschön, Edgar Endres. Und nach 19.10 Uhr schalten wir hier im Deutschlandfunk in Sport am Sonntag wieder nach Oberstdorf. Bereits fertig sind die Langläuferinnen und Langläufer mit Etappe 2 der Tour de Ski im schweizerischen Lenzer Heide. Von dort berichtet Volker Hirt.
Überraschung bei den Frauen, Favoritensieg bei den Männern. Die deutschen Skilangläuferinnen haben sich recht achtbar geschlagen, ihre männlichen Kollegen enttäuschten. Keiner der deutschen männlichen Starter hat das Viertelfinale im Sprint in Lenzerheide erreicht. Der Abstand zur Weltklasse ist gerade in diesem Bereich zu groß. Bei den Frauen schafften Viktoria Karl und Sophie Krehl den Einzug ins Viertelfinale, dann war aber auch schnell für sie Schluss. Es siegte völlig überraschend die Slowenin Anna-Maria Lampic. Bei den Männern war es ein überlegener Sieg des großen Favoriten Johannes Klebo aus Norwegen.
Im alpinen Skisport verfestigt sich bei den Frauen das Bild der vergangenen Jahre. Die Amerikanerin Michaela Schifrin war auch heute beim Slalom in Lienz das Maß aller Dinge. Es gab aber auch Lichtblicke im deutschen Team. Erich Wartusch.
Ein toller Tag für die deutschen Slalomdamen. Alle 5, die sich für den 2. Lauf in Lienz qualifiziert hatten, konnten dort auch glänzen. Für Christina Ackermann und Lena Dürr war das Rennen auf dem Hochstein besonders erfreulich. Ackermann mit einer technisch tollen Fahrt steigerte sich von 9 auf Rang 5, unmittelbar gefolgt von Lina Dürr. Sie hatte vor allem im ersten Lauf mit einer Abschnittsbestzeit aufgezeigt. Bestes Saisonergebnis für Dürr, bestes Karriereergebnis im Slalom sogar für Marlene Schmotz als 11. Außerdem noch Marina Wallner und Jessica Hilzinger in den Weltcup-Punkten. Michaela Schifrin holte unbedrängt ihren 64. Weltcupsieg. Die US-Amerikanerin war wie so häufig in beiden Durchgängen die schnellste. Die zweitplatzierte Petra Vlhová aus der Slowakei wirkte ziemlich ernüchtert. Freudentränen dagegen bei der dritten, Michelle Giesin aus der Schweiz.
Im Fußball ist Winterpause, aber eben keine Pause für Transfermeldungen. Heute ein echter Aufreger. Der norwegische Topstürmer Erling Haaland wechselt nach Dortmund. Konstantin Kleine.
Der BVB verpflichtet mit dem erst 19-jährigen Norweger Erling Haaland den wohl begehrtesten Teenager auf dem Markt.
Der 1,94 große Blondschopf kommt von RB Salzburg aus Österreich, wo er in dieser Champions-League-Saison bereits mit 8 Toren in 6 Spielen für Furore sorgte. Trotz vieler Angebote absoluter Topclubs hat sich Haaland für die sportliche Aufgabe und die Perspektive bei uns in Dortmund entschieden, wird Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zitiert. Der Norweger unterschreibt beim BVB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Im Raum steht eine festgeschriebene Ablösesumme von 20 Millionen Euro.
Und in der Handball-Bundesliga kann Rekordmeister THW Kiel die Tabellenspitze behaupten, weil den Kielern kurz vor der Ligapause ein Sieg gegen Lemgo gelang. Thomas Kuss.
Die Kieler Handballer haben ihre Spitzenposition verteidigt und gehen als Tabellenführer in die EM-Pause. Vor den über 10.000 Zuschauern kam der Rekordmeister im sage und schreibe 39. Saisonspiel zu einem 31:24 Erfolg gegen den TBV Lemgo. Zur Pause führte der THW mit 5 Toren und verwaltete diesen Vorsprung im zweiten Durchgang. Ein versöhnlicher Jahresabschluss für die Kieler. Für die meisten THW-Spieler gibt es über Silvester nur eine kurze Pause, denn schon am 2. Januar startet die Vorbereitung auf die Europameisterschaft.
Kiel profitierte auch von einem Unentschieden von Verfolger Hannover Burgdorf. Die Niedersachsen kamen nach zuletzt 5 Erfolgen in Serie nicht über ein 32:32 in Minden hinaus. In Sport am Sonntag, wie gesagt, mehr zur Vierschanzentournee und ein Schwerpunkt heute zum Thema Whistleblower im Sport ab 19.10 Uhr.
Vielen Dank, Marina Schweizer, mit den Berichten vom Sport. Und damit gehen diese Informationen am Abend an diesem Sonntag zu Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören.